Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Drei kontroverse Themen und drei Gäste aus verschiedenen politischen Lagern. So starten wir ins neue Jahr. Und meine Gäste sind Liliane Studer. Sie ist Nationalrätin von der EVP, Kanton Aargau. Bei uns ist der Giuseppe Grazia, Schriftsteller, Publizist und Kommunikationsberater. Und der Jürg Grossen, Nationalrat GLP, Kanton Bern und Parteipräsident. Wir reden über drei Themen, Medien und Regierung. Wie viel Distanz braucht es und sollen die Medien subventioniert werden? Corona, unumgänglich. In der Schweiz werden jetzt auch Kinder geimpft. Und in Israel zum Beispiel gibt es bereits die vierte Impfung für Risikogruppen. Die Frage ist, wird Impfen jetzt in ein paar Monaten zum Normalfall? Und die EU will Atomkraft und Gas wegen dem Klimawandel als nachhaltig taxieren. Ist das richtig oder falsch? Ja, Giuseppe Grazia, der Marc Walter, der CEO vom Ringier-Konzern, war in der Schlagzeile in den letzten Tagen. Er hat seinen Redaktionen gesagt, sie sollen bitte in der Corona-Krise die Regierung unterstützen. Ist das für dich verständlich oder ist das gefährlich?
Beides. Gleichzeitig. Also einerseits ist es moralisch, habe ich nachvollziehen können. Wenn man das Gefühl hat, es ist eine wichtige Sache, dass jetzt die Corona-Krise in den Griff kommt, dann verstehe ich jemanden, der in einer Führungsposition ist, der so eine grosse Verantwortung hat. Dass man muss zusammen eben, das verstehe ich. Einerseits, auf der anderen Seite finde ich es ein gefährliches Spiel. Weil natürlich die Frage ist, wer überwacht denn eigentlich noch die Macht, oder? Mhm. Weil, oder da geht es nicht um medizinische, sondern um politische Fragen. Also da geht es um einen Staatsapparat, wo Entscheidungen trifft, wo alle Menschen betrifft. Und wer überwacht eigentlich den Apparat? Wenn die Medien jetzt sagen, wir helfen jetzt einfach einmal mit in den nächsten paar Monaten, weil dann gibt es ja keine Überwachung mehr von dem Staatsapparat. Und das wäre eigentlich eine klassische journalistische Funktion. Und darum finde ich es insgesamt sehr problematisch, wenn das sozusagen normal wird, dass ein Journalist oder ein Haus für sich entscheidet, das ist moralisch so wichtig, dass wir jetzt nicht mehr Machtkritik machen, sondern sozusagen Support. Mhm. Und beim Blick muss man auch dazu sagen, das muss man einfach auch erwähnen in dem Zusammenhang, finde ich, die haben ja statt Staatskontrolle haben sie eigentlich Volkskontrolle gemacht.
Wieso Volkskontrolle?
Ja, also oder ursprünglich ist die Funktion Überwachen von der Macht, Kritisieren von der Macht, ja. Also in dem Fall vom Staat, ja. Der Regierung. Und was da gemacht haben, ist Überwachen vom Volk, von der Bevölkerung. Also wer ist boostert, wer ist geimpft, wer hat die Maske richtig an. Also die Medien hat das auch gemacht, der Tageszeiger. Mhm. Also ich habe Headlines gelesen, die unerträglich sind.
Wo auf unerträglich, wo also ja, quasi also, richtig Nachbarn bespitzeln und so.
Ja, einfach eine Art, so eine Stimmung, Hetze ist ein hartes Wort, aber es ist so eine Stimmung, richtig, wir haben die Schuldigen gefunden. Oder? Die Schuldigen sind die, die Masken nicht richtig anlegen oder gerne nicht anlegen. Mhm. Oder die sich eben nicht impfen lassen, oder? Mhm. Ich bin selber geimpft, ja, ich bin absolut ein Freund von Technologie und von medizinischem Fortschritt, aber es gibt Leute, die das nicht wollen. Und ich finde das dann eben, wenn man die sozusagen vorführt, als die Schuldigen, die Pandemie verlängern. Und dann haben die Medienhäuser gleichzeitig auch gemacht. Und die Mischung von nicht Staatskontrolle und Volkskontrolle, die Mischung ist tödlich für den Journalismus auf die Länge, wenn das jetzt sich für
also im Moment zwar noch eine differenzierte Meinung, ich würde das noch gerne ein bisschen vertiefen, aber ich frage mal Lilian, wie ist dir das entgegengekommen, wo du das gelesen hast, von dem Video, wo der Konzernchef gemacht hat, wo er seine Redaktion gesagt hat, und das ist ja nicht nur, sie haben ja Redaktionen in der ganzen Welt, bitte die Regierungen unterstützen.
Also ich muss es sagen, ich habe es ja eigentlich erst gelesen, wo es jetzt veröffentlicht worden ist und wo er schon eine Stellungnahme dazu können geben. Und er hat sich entschuldigt für gewisse Aussagen und hat gewisses auch revidiert. Von dem her sage ich, muss man die Aussagen, die er damals gemacht hat, nicht im Ganzen so fest in die Waagschale legen, wie vorgängig, wenn man es einfach mal so gehört hat, ohne dass man jetzt noch seine Stellungnahme dazu gehört hätte. Ich persönlich, was meine Haltung ist bezüglich der Medien, sie haben natürlich eine Art eine vierte Gewalt in unserem System. Sie haben eine wichtige Funktion. Ich sage, es ist enorm wichtig, dass Medien unabhängig sind. Das ist enorm wichtig. Es ist wichtig, dass sie faktenorientiert recherchieren, sachorientiert, aber gerade so gut auch kritisch sind. Und das heisst auch, in dem Sinne, auch in einer Pandemiesituation muss ein Medium oder Medien immer noch kritisch gegenüber einer Regierung sein. Wobei in dieser Situation...
Gegenüber den Parlamentariern, wenn ihr jetzt in der Wandelhalle sind, sind ja ein Haufen Journalisten rum.
Selbstverständlich.
Und da hat man ja auch manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen eine zu grosse Nähe zwischen den Journalisten und den Leuten, die immerhin auch Macht haben im Parlament, Jürgen.
Ja, also die Beobachtung ist sicher nicht ganz falsch. Also es ist natürlich so, ich bin jetzt 10 Jahre im Nationalrat und mit der Zeit kennt man die Leute. Man hat x-mal mit ihnen zu tun. Man hat vielleicht auch mal einen Kaffee trinken mit ihnen. Es wird immer wie, ja, man ist per Du, man ist enger miteinander. Und natürlich sind aber die Aufgaben, und da muss ich sagen, das machen sie aus meiner Sicht professionell, die Distanz eben trotzdem zu wahren. Also da habe ich jetzt echt nicht das Problem, dass das irgendwie nachher in dem Sinn plötzlich Journalismus ist, der irgendwie irgendwo helfen oder so, sondern wir erleben es also sehr als kritisch. Und
auch in der Ringier-Gruppe, wo man sagt, direkten Draht zum Alain Berset.
Ja gut, das ist natürlich...
Also die haben auch immer News, bevor der Bundesrat eine Sitzung hat, steht schon im Blick, was sie werden entscheiden.
Ja, also das ist mir aufgefallen, aber es ist nicht nur der Blick, es sind auch andere Medien, die offenbar die Informationen frühzeitig bekommen. Ich verstehe nicht, wieso das da liegt, immer wieder. Das ist für mich rätselhaft. Und ich verstehe das. Also, ich finde, es ist unprofessionell, aber von der Seite von der Politik. Also, es kann nicht sein, dass man irgendwo ein Leck hat und das immer rausgeht. Das ist unprofessionell. Und genau gleich unprofessionell finde ich halt auch sehr viel von der Medienarbeit, die in der letzten Zeit gemacht ist worden. Weil professionell wäre für mich objektiv, weil ja sehr faktenbasiert. Einordnend. Mhm. Ich habe zum Beispiel die Medienschlagzeile mal gelesen im Sommer, also gelesen, schon 369 Impfdurchbrüche. Es waren dann über 4 Millionen Leute geimpft gewesen. Das war aber die Schlagzeile gewesen. Das ist 0,01% oder irgendwie so. Und es ist nicht gestanden, es ist ja so viel geimpft und es hat so viel, sondern es ist in Schlagzeile. Und dann haben wir das wie die Impfung wie schon wieder ein bisschen schlecht gemacht, weil sie vielleicht ein bisschen kompensiert. Also du vorhin gesagt, Giuseppe, wo es zum Teil vielleicht ein bisschen sehr nach war bei der Regierung in dem Sinn, oder beim Parlament in dem Sinn auch, oder? Ist sie wieder so ein bisschen korrigiert und ja, mit ein paar Mal mit Journalisten geredet oder Journalistinnen, wo man gesagt, ja, wir sind total in Kritik. Und es kommen immer die Corona-Gegner und sagen, wir sind Staatsmedien und das will sie ja gar nicht sein. Sie möchten das nicht sein. Und in dem Sinne ist sicher die Aussage von Herrn Walder relativ unglücklich, die er da gemacht hat. Und
aber
hat
es steht immer schon früher ein grösserer Bogen. Das ist ja nicht irgendwie die Schweiz, das ist ja überall. Ich glaube, es gibt im angelsächsischen Raum gibt's den Begriff transformativer Journalismus. Das ist jetzt so ein bisschen ein modischer Begriff, das ist eine neue Mode, die aufgekommen ist. Und das ist, früher hat man gesagt, Haltungsjournalismus oder so. Also, wo man eine Haltung hat oder ein Ziel hat, eine Agenda hat. Früher Parteienpresse bei uns. Aber jetzt heisst es transformativ. Und was heisst das? Das heisst, Gesellschaft nicht mehr abbilden, nicht verschiedene Meinungen abbilden, sondern Gesellschaft transformieren, also verändern.
Also, eine Agenda hat gewisse Ziele.
Ja, genau, also Aktivismus. Ja. Also, in dem Fall jetzt Pandemie versuchen, mit der Regierung zusammen sozusagen zu bekämpfen.
Es wird offiziell so deklariert.
Man kann es nachgucken, transformativer Journalismus, das bedeutet, man tut als Journalist nicht nur berichten, sondern auch gewisse Ziele erreichen, Gesellschaft verändern. Klimawandel ist auch so ein Thema. Man kann verschiedene Themen suchen, wo es so läuft. Und wenn das passiert, dann ist es, ich finde es völlig legitim, wenn ein Journalist eine Agenda hat. Ja, gar kein Problem.
Und man muss natürlich vielleicht von der Berichterstattung und Meinungsteil.
Ja, aber das ist ja heute auch so, weißt du, also
fließend, oder?
Das ist ja, also wenn ich heute Zeitung lese, komme ich nicht mehr raus, ist das jetzt ein Kommentar?
Absolut.
Ist das jetzt, also das schmelzt langsam zusammen alles, oder? Und das Problem ist eben, wer überwacht eigentlich, wenn alles Aktivisten sind, jetzt mache ich es ein bisschen zugespitzt, wenn alle Aktivisten sind, alle verfolgen das Ziel, wer überwacht eigentlich das Ganze?
Es gibt gar keinen Mehrwert mehr von
ja, wer gibt eigentlich
einen Einschätzung? Du kannst schon gerade Social Media, kann jeder direkt posten und fertig.
Aber dann ist doch jeder eine Partei, oder? Irgendwie.
Es muss doch jemand geben, der einordnet.
Was er wahrscheinlich auch ein bisschen hat damit aussagen, es geht nicht um Schlagziele. Da, eben das ist ja gerade mit Beispielen, die wir vorhin gehört haben, oder allgemein, das sieht man schon seit längerer Zeit, das ist nicht erst seit der Corona-Zeit, dass sehr viele Medien nur auf die Schlagziele schauen, um die Leute anzulocken, anstatt eben auch wie eben, faktenorientiert auch zu berichten. Und das stört mich. Und wenn es schlussendlich nur noch um die Schlagziele geht, um irgendeine Meinung zu positionieren, aber eigentlich sage ich, also, das hat jetzt wirklich keinen Wert, in einer Zeitung zu erscheinen, aber nur noch eben die Schlagziele zu können generieren, dann stimmt für mich der Artikel nicht. Und so wie ich den Journalismus kenne, sollte eigentlich ein Artikel wie auch eine Sendung irgendeine Aussagekraft haben. Und ich habe so viele Artikel gelesen in letzter Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich sehe da keine Aussage. Was will der Journalist? aussagen mit dem, was er geschrieben hat. Und das
du hast aber noch widersprechen.
Nein, nicht unbedingt. Ich wollte sagen, für mich ist das so ein bisschen Klickjournalismus. Das ist, wenn die Schlagzeile das Wichtigste ist, weil man weiss, da gibt es den Klick, oder? Mhm. Und auf dem wird man gemessen mit Werbegeldern, mit Zuteilungen in Zukunft von Staatsförderung und weiss nicht was alles, dann muss ich mich schon fragen, ob das die richtige Messgrösse ist, gut, der Klick.
Da muss ich jetzt sagen, das ist natürlich ein bisschen eine einfache Kritik. Das sagen wir schon seit Jahrzehnten. Ja. Medien sind immer sensationsgeil und so weiter. Das ist natürlich nichts Neues, ehrlich gesagt. Und ich meine, Politiker sind auch froh, wenn sie in den Medien kommen und buhlen auch um Aufmerksamkeit. Aber der Punkt, der interessante Punkt ist doch jetzt, wenn wir am 13. Februar abstimmen, zum Beispiel, ob die Medien sollen subventioniert werden, mit bis zu 150 Millionen vom Staat, also von uns allen, von den Steuerzahlern, ist das wirklich sinnvoll oder ist das nicht eher ein bisschen fragwürdig?
Also ich bin da klipp und klar dagegen, und zwar ganz einfach, wer zahlt, befiehlt. Es ist total banal, es ist überhaupt nicht kompliziert. Der zahlt, sagt, wie es läuft.
Nein, es ist nicht so. Es ist klar im Gesetz festgelegt, ja, wer Geld unter welchen Umständen überkommt.
Also die Chinesen sagen auch im Namen des Volkes, oder? Und dann regieren sie dann durch gegen das Volk. Nein, also das ist einfach, da muss man sich nichts vormachen. Und da muss man realistisch einfach sein. Der, wo der Stutz hat, der sagt, wie es läuft, überall, in jedem Medienhaus. Und ich will, dass die
alle aber Befürworter sagen, das ist gut für die Demokratie. Ja, wir brauchen Medienvielfalt.
Ja, das ist so. Medienvielfalt und der Staat, genau. Also, woher? Also, ich sage jetzt Folgendes. Ich sage jetzt etwas ganz, Unpopuläres. In unserem Land kommt der beste Journalismus nicht von Staatsmedien oder von staatlich finanzierten Medien, sondern von privaten Häusern. Ich sage jetzt keine Namen, oder? Ich mache keine Werbung für keine. Aber die wichtigsten journalistischen Leistungen werden gebracht, nicht von staatlich subventionierten Dingen. Und wenn man will.
Aber da muss ich jetzt gleich ein Beispiel haben. Also staatlich könnte man jetzt sagen, ist SRG
zum Beispiel. Zum Beispiel auch nicht. Ja. Oder die NZZ, oder? NZZ ist eine hervorragende.
Ist nicht Zeit. Staatlich.
Eben, das meine ich auch. Aha, der beste Journalismus kommt von dort.
Okay.
Also nicht jetzt, ich meine, ich denke, das ist das Beste, einfach, das ist ein Beispiel.
Qualitativ, ja.
Ich kenne Leute in Deutschland und in Österreich, die mir sagen, das ist eine Spitzenzeitung, oder?
Gut. Hat in Deutschland einen sehr guten Ruf.
Wahnsinnig guter Ruf. Absolut privat finanziert. Leute, die ernst meinen, wir müssen einen guten Journalismus haben, und ich bin der Erste, der das sagt, ich will einen guten Journalismus. Mhm. Und ich will einen Journalismus von Vielfalt auch haben, oder? Dann muss man richtig NZZ gehen vom Modell und sicher nicht richtig SRG. Weil die SRG bringt doch gar keinen Pluralismus von Meinungen. Also wenn ich den Inhalt konsumiere, dann haben die alle die gleiche Schlagseite, mehr oder weniger. Also woher kommt die Idee, dass ein staatlich finanziertes Medium vielfältig ist und demokratisch ist? Das ist doch Unsinn.
Also
das
ist doch total ein guter Punkt und ich glaube, über das da zwei sitzen, ich weiss es nicht, wir haben uns nicht abgesprochen, wo wahrscheinlich ja wieder sagen zu dem Paket.
Also ich darf da ganz ehrlich sein, ich habe das im Nationalrat abgelehnt, das Gesetz. Und zwar bin ich da in der Minderheit in unserer Fraktion, aber ich habe das abgelehnt, weil ich genau die Haltung habe, dass ich muss sagen, es kann nicht sein. Und vor allem, was nicht kann sein, ist, dass wir jetzt da noch die frühen Zustellungen mit Dutzenden von Millionen fördern, dass sie da die Töffel, die morgen durch die Quartier fahren und gehen Zeitungen in Briefkästen tun. Und schon grundsätzlich das Bedrucken von Zeitungen oder von Papier und das Umschicken, das ist für mich ein alter Zopf. Also, natürlich, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute die Zeitungen noch gerne auf Papier konsumieren, das ist alles okay.
Aber du machst dir keine Sorgen um die demokratische, seriöse Meinungsbildung der Leute.
Doch, das mache ich mir. Mhm. Absolut. Mhm. Diese Sorge habe ich. Aber ich glaube, wir lösen nicht mit diesem Thema so, wie wir es jetzt hier machen.
Also ich will gerne jemanden hören.
Ich denke anders, ich stehe für ein Ja ein. Bei dieser Abstimmungsvorlage, man kann sich die Waagschale legen. Es gibt, ja, es ist ein Paket schlussendlich, genau. Es hat mehrere Teile. Es gibt vielleicht gewisse Teile, die ich auch besser finde als andere, aber schlussendlich ist es ein Paket. Man muss auch sagen, es geht über 7 Jahre, es ist begrenzt. Und man muss dann wieder nach einer gewissen Zeit über das Medienpaket reden. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil wir sind jetzt in einem Wandel inne. Also wir sind in einem Wandel.
Ich will es ein bisschen konkret machen. Also man kann ja zwei Auffassungen haben. Wenn der Staat nicht hilft und unterstützt, dann gibt es keine Qualität mehr. Oder? Und man kann sagen, wie der Giuseppe, nein, es ist genau umgekehrt. Wenn der Staat das alles finanziert, sind wir wieder bei dieser Nähe, die nicht gut ist. Und dann haben wir einen Einheitsbrei.
Also, ich bin jetzt gerade von einer kleinen Partei. Eine lösungsorientierte Partei, die eher sachlich versucht, auch Themen anzugehen oder anzusuchen. Darum komme ich wahrscheinlich auch weniger in den Medien. Das ist
die anderen sind nicht lösungsorientiert.
Ich rede jetzt einfach von mir.
Der Jüngstrauf hat ein bisschen tief durch.
Nein, alle bisherigen Ansprüche natürlich.
Genau, aber es geht jetzt nicht um das Thema. Sondern man kommt dann auch weniger in den Medien, weil man vielleicht weniger Schlagzeilen macht. Mhm. Also, wenn es aus dem Grund wäre, dass ich mehr in den Medien wirklich müsste ich eigentlich, oder einfach von dem Fakt, wie es jetzt gerade ist, müsste ich eigentlich das Medienpaket auch ablehnen. Und das geht doch nicht. Es geht darum, dass momentan die Situation so ist, dass die Medienvielfalt immer kleiner wird. Und es wichtig ist, dass wir eine Transformation anbringen. Das heisst, auch kleinere Verleger die Möglichkeit haben, auch online sich zu verbessern, aufzuschalten, überhaupt finanziell, dass sie das machen können. Das ist momentan sehr schwierig für die kleineren Verleger. Und wir sind die wichtig. Wir wissen auch gerade,
ja, nicht viel aufs Mal, wenn es geht. Ja, also, das ist zum Beispiel eine Frage.
Oder zwei Sachen grossen, sagen,
oder können sie kleiner?
Genau, zwei Sachen. Oder? Also, wenn es im Gesetz würde stehen, die Grossen kommen nichts über. Nichts. Ringe, Tarmedien, die kommen nichts über. SRG wird halbiert.
Dann wäre es okay.
Oder? Also, ich sage jetzt, SRG wird halbiert, oder? Die Grossen kommen nichts über. Und nur die Kleinen, die jetzt sozusagen am Kämpfen sind, wie verrückt. Auch kleine Buchverlage, die ich sehr liebe. Die kommen Geld. Über den würde ich sagen, mal, das wäre eine gute Sache. Aber da ist doch der Hass, der läuft doch in eine einzige Richtung. Die Grossen, denen jetzt die Felder vorschwimmen wegen der Digitalisierung, wo alle Jungen gehen auf YouTube und TikTok und so weiter, oder? Die haben Schiss, dass ihre Kunden, die jetzt 50, 60, 70 sind, die wegsterben, oder? Dass die Kunden nicht können ersetzen. Und jetzt wollen sie eine SRG-Isierung von ihrem eigenen Haus. Sie wollen sich quasi mit Steuergeld von uns allen absichern, damit sie etwas produzieren können, noch ein paar Jahre, wo gar kein Publikum braucht. Was da ist, man verweigert sich dieser Transformation, man verweigert sich am Wettbewerb, man verweigert sich am Kampf um Kunden und geht zum starken Battle.
Aber ist das gleiche, wie wenn du einen Herdöpfel verkaufst? Weil wir reden da um Meinungs- Information von den Leuten.
Es ist noch viel wichtiger und darum ist es noch wichtiger, dass der Staat da nicht die Finger im Spiel hat, sondern dass sich da natürlich entwickelt. Ich glaube, du kannst junge Leute erreichen mit sehr guten politischen Inhalten. Ich glaube nicht, ich bin kein Pessimist. Ich glaube nicht, dass junge Menschen unpolitischer sind als ältere Menschen. Was ich aber glaube, ist, dass die Form und die Kanäle, die wir heute haben, die Leute nicht mehr erreichen. Genau. Und wir helfen dem Problem nicht, mit den Parasitien nachdrucken.
Ja. Aber das ist ja das Ziel auch mit dem Medienpaket.
Nein, doch, die grossen Häuser kommen das Geld
an. Nein, das stimmt nicht.
Das war schon ein ursprünglich.
Schon.
Wir haben ja lange diskutiert über das Medienpaket. Das ist auch rückgewiesen worden. Also, es ist wirklich eine längere Sache.
Ja, ja.
Da könnte man lange darüber diskutieren. Aber grundsätzlich geht es doch um die Medienvielfalt, die Medienlandschaft, dass die Vielfalt hat mit dem Medienpaket und Transformation.
Und der Einheitsbrei, das nachher quasi alles gleich. Nein, aber das ist ja quasi seine Angst, dass nachher mehr oder weniger überall das Gleiche geschrieben wird.
Ja, aber also bis jetzt. Dass das SRG das macht, was wir sagen, also die Politik sagt, das erlebe ich nicht. Das ist jetzt eine höhere Kritik oder eine deftige Kritik an das SRG.
Auch, auch mit der Halbierung ist natürlich ein radikales Vorspiel.
Nein, aber ich meine, das ist Propaganda, wenn man sagt, das ist Vielfalt. Das Gegenteil von Vielfalt wird passieren. Wenn aus einem Topf, und das ist ein staatlicher Topf, denn, oder, alle abhängig sind von einem Topf, wo anders nicht können überleben, dann hast du am Schluss hast du so einen angepassten, ängstlichen, obrigkeitshörigen Journalismus. Das ist der, der da hinzüchtest. Ich habe hier noch in der Medienwissenschaft, in der mündlichen Prüfung, kann mich erinnern, habe ich einen Zettel müssen laufen, dann musste ich einen Zettel nehmen. Und dann ist dort gestanden, an was sehen Sie den Unabhängigkeitsgrad von einem Medienhaus? Und dann habe ich überlegt, ja, die redaktionelle Zusammensetzung, hat es da Lutheraner und Atheisten und Juden und so? Und dann hat sie gesagt, nein. Der Geldfluss.
Finanzierung.
Ja, der Geldfluss.
Und, aber das ist doch schon immer so.
Erlebst du den Geldfluss? Das SRG als ein bisschen einseitig?
Nein, das muss ich sagen, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Ich finde, das SRG macht einen recht guten Job. Sie ordnen immer ein, sie tun immer Fakten bringen und das finde ich wirklich sehr wertvoll. Und sie machen nicht eine Headline, die schwierig ist, in der Regel. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ich persönlich auch erlebt habe, wo ich muss sagen, das war jetzt nicht optimal gewesen. Aber viel häufiger passiert das bei all diesen anderen Medienhäusern, insbesondere im Printbereich, wo ich muss sagen, das kann jetzt nicht sein, was ihr da macht. Das ist einfach nicht objektiv, das ist nicht korrekt.
Das ist wirklich ganz Gleichige, weil das sind ja dann eben private Unternehmungen. Das ist natürlich durch Gebühren finanziert.
Ja, das ist so. Aber vielleicht noch schnell etwas zu dem, was Lilian gesagt hat, was ihr natürlich schon einverstanden bei mir jetzt, zum Beispiel bei uns auch eine Lokalzeitung, die um zu überleben kämpft, logischerweise. Und die wird zwar jetzt auch ein online gemacht und so alles, das ist gut, aber sie machen es hervorragend. Ich muss wirklich sagen, Sie gehen auf alles ein, sie berichten über alles lokal. Das ist ein grosser Wert, den die erbringen. Mhm. Und dass man den muss irgendwie finanzieren oder unterstützen, zu dem stehe ich auch. Ich habe mir zum Beispiel klar dafür ausgesprochen, dass man im Motor-Online-Bereich, wenn man schon fördert, das Motor-Online-Bereich reinnimmt, dass sie einfach auch die neuen, nicht nur in Abos, die im Print sind, oder nur in Zustellungen, sondern dass man auch die neuen Formen, gerade für die Jungen, dass man das auch irgendwie unterstützt. Und ich glaube, wir sollten das mehr als Leistungsauftrag auch machen, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat an das Ganze. Nicht unbedingt in der Sache, wie man berichtet, so, oder wie soll ich dem sagen, es soll nicht so sein, dass es ein staatsnah ist, sondern dass man wirklich auch sieht, es gelten die journalistischen Grundsätze, wo ich das Gefühl habe, die werden lange nicht mehr überall eingehalten. Mhm. Und einfach so solche Sachen. Und es müsste vielleicht auch eine Stelle geben, wo man irgendwann kann anrufen kann.
Du das kannst regeln und nachher kontrollieren. Und wer kontrolliert es und so weiter? Ich weiss nicht recht. Ich würde vorschlagen, dass wir das Thema weitergehen. Wir reden über Corona. Wir haben heute an dem Tag, wo aufgezeichnet wird, habe ich jetzt vorher im Radio gehört, 30'000 Inzidenzen, sogenannte. In der Schweiz werden jetzt Kinder ab 5 können geimpft werden. Der Run ist gross auf die Impfung. In Israel impfen wir jetzt Risikoleute bereits zum vierten Mal. Und da frage ich mich, wann ist eigentlich die Pandemie fertig? Und vor allem wird immer kürzer, der Impfintervall, alle 4 Monate sind rissig. Ist das die Zukunft, dass man einfach alle 4 Monate impfen?
Ich hoffe nicht. Für mich ist die ganze Corona-Geschichte irgendwie, scheint mir das wie so eine Kränkung von der technischen, optimistischen, fortschrittsgläubigen Gesellschaft. So ein bisschen früher, wo die Titanic abgesoffen ist, hat es geheissen, die ist ja unsinkbar, oder? Und wir sind quasi unverletzbar gewesen, wir haben global, wir können überall anreisen, du kannst über Suchen stellen auf New York, go posten und so. Und jetzt haben wir gemerkt, das ist ein Virus, das uns sozusagen wirklich die ganze Zeit Grenzen setzt. Physisch und vom Gesundheitssystem her, oder? Man hat über Jahre ein Gesundheitssystem, ich sage es ganz zugespitzt, kaputt gespart, oder? Man hat es ökonomisiert, wie verrückt. Und jetzt, wo man es wirklich bräuchte, sieht man hat zu wenig Platz und macht jetzt noch die Ungeimpften, zum Schuldigen, oder, von dieser ganzen Krise. Ich glaube, es braucht mehr Demut, weil es ist einfach so, du hast so ein Virus nicht im Griff. Und Israel ist, ich weiss relativ viel über die Situation dort, weil ich ja auf ihrer Plattform schreibe, wo Israel Berichterstattung spezialisiert ist. Und es ist einfach so, das sind die Ersten und die Optimistischsten. Das ist sehr ein optimistisches, innovatives Land. Wenn es um Technologie geht, sind die top, oder? Wirklich top. Mhm. Von denen kann man nur lernen. Das ist eigentlich wie so eine innovative Schweiz im Nahen Osten, sage ich jetzt mal, oder? Israel. Brillante Leute. Und die sind wirklich optimistisch in die Krise gegangen, sofern da geht. Die optimistisch und haben gefunden, alle Türen impfen und so. Die Leute haben auch mitgemacht, sind total solidarisch. Das ist ganz anders als bei uns, oder? Aber es funktioniert nicht. Also die Inzidenzen sind so hoch wie noch gar nicht bis jetzt gewesen.
Stimmt aber nicht, dass so wahnsinnig viele Leute geimpft sind. Also wenn wir jetzt schauen, dass das Ablaufdatum nach 4 Monaten eingesetzt wird, dann sind es eben gleich ein grosser Anteil von Leuten, die nicht geimpft sind. Du hast mir einen Artikel geschickt.
Ja, aber weißt du, die sind ja nicht schon 2020, sind es die Ersten gewesen, die
durchgehen. Ja, natürlich, waren,
sie sind sehr schnell.
Das heisst ja, es funktioniert nicht auf die Länge. Du kannst nicht den Virus in den Griff machen, du brauchst eine Herdeimmunität, früher oder später.
Schon, aber im Moment musst du ja die Wellen immer noch versuchen zu leiten, dass man den Anschlag
kriegt. Für mich ist die Lehre aus dieser Krise, ist jetzt, die Politiker sind Scharlatanen, die uns versprechen, wir kommen jetzt jemals in den Griff haben. Das sind Scharlatanen, die das sagen, weiterhin sagen, obwohl sie genau wissen, wenn sie auf Israel.
Also sie zwei müssen jetzt eigentlich sagen, die Pandemie hört nicht auf.
Und die genau wissen, dass wir das Gesundheitssystem kaputt gespart haben, die letzten 10 Jahre, wo wir von Ökonomen führen lassen und nicht von Leuten, die Menschen gerne haben, oder? Da haben wir sie 10 Jahre gemacht, übrigens auch.
Gut, nicht zu viel aufs Mal.
Ja, aber die,
ich höre sie sehr, sehr gerne zu, aber ich will sie auch hören.
Genau, aber die sind jetzt alle schön, die gehen jetzt alle nur auf die Impfung, oder? Und sie wissen jetzt genau, jetzt weiss man, dass das nicht wirklich funktioniert. Dass da viel mehr
Kritik. Ich muss jetzt gleich da mal intervenieren. Also, die Frage ist ja gewesen, geht es so weiter?
Ja.
Das ist das, ich würde gerne sagen, nein, wenn ich es wüsste. Ich weiss es nicht. Und das weiss niemand. Das ist ja das Problem. Wir sind alle zusammen im Unwissen, seit es eigentlich angefangen hat. Und von Anfang
an. Was ich könnte sagen als Politiker ist, was wären denn Kriterien, wo man sagt, jetzt ist es beendet? Weil ich staune, jetzt redet man wieder über 30'000 Inzidenzen. Das hat man doch schon lange gesagt. Das ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, wie viele Leute müssen ins Spital.
Genau. Ja, es ist eben gar nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Ich begreife, dass man die Frage sich möchte stellen. Aber man denkt, wir sind kürzlich noch in der Delta-Variante gewesen, die Situation noch mal anders aussehen als in der Variante, wo wir jetzt drin sind, mit Omikron. Das hat wieder eine andere Auswirkung. Und jetzt hofft man eigentlich mit dieser Omikron-Variante, eben, dass man weiss eigentlich, es geht ja nicht so in die Lungen, aber es ist eher genau. Ja. Und da hofft man wirklich, dass weniger ins Spital müssen, dass es weniger Komplikationen wird geben mit dieser Variante und hoffentlich auch richtig end zugeht. Und jetzt haben wir auch viel, viel mehr Fälle als vor einem Jahr. Also, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, zum Beispiel bei 10.000 Fällen machen wir ein Lockdown, also dann hätten wir schon längstens wieder ein Shutdown, ja. Als ein Lockdown. Es ist einfach nicht so einfach, wie man es uns gerne hätte. Oder wie man es gerne hätte, das ist eigentlich meine Aussage. Und es ist von Anfang an gesagt, es wird wahrscheinlich so Wellenbewegungen geben. Wir hoffen langsam, dass es die letzte ist. Wir wissen es einfach noch nicht. Und wir müssen da Schritt für Schritt nach dies nach in dem Sinne Entscheidungen können und müssen treffen. So leid es mir auch tut.
Ja, aber das ist natürlich schon, also, was sicher ist, wir sind mit einer gewissen Arroganz an die Pandemie hergegangen. Ich kann mich gut erinnern, nach der ersten Welle hat man im Sommer nachher das Covid-Gesetz beraten im Parlament. Und da ist es so, das ist so ein bisschen darum gegangen, aufzuräumen. Die Pandemie jetzt aufzuräumen. Mir ist der Meinung, sind diese Wellen sind die einzige und die erste und einzige, die passieren. Und ich habe dann schon gesagt, jetzt schaut doch mal, gebt mal in Pandemie auf Google, dann schaut mal auf Bilder und dann seht ihr einfach, dass das immer so macht. Genau. Bei allen Pandemien, die es immer gibt. Und dann sagt, wie kommen die drauf, jetzt zu sagen, es ist fertig? Aber ungehört, in der Kommission, bei der Wirtschaftskommission sind wir sehr viele Wirtschaftssachen beschlossen und so, ungehört. Und dann hat man immer noch mal, gerade auf Sicht ist man gefahren und gesagt, ja, wir tun wir halt jetzt, aber dann ist es gut nachher, oder? Mhm. Und jetzt ist auch wieder, ja...
Darf ich noch etwas einschieben? Ja. Ihr von der GLP sind ja dann auch kritisiert worden dafür, dass ihr immer den Teufel an die Wand malt. Und es sind ja wie zwei Diskussionen. Das eine ist, ob man Corona lügt und sagt, das gibt's gar nicht und das ist ungefährlich und es ist jetzt vorbei und so. Das andere ist, ob Massnahmen wirklich sinnvoll sind, ob ein Lockdown sinnvoll ist, ob gesellschaftlich, wirtschaftlich auch verträglich ist.
Also, okay, also der Teufel dran mal, das habe ich jetzt nie so gehört, aber klar sind wir auch kritisiert worden, wir sind relativ oft sehr bundesratsnah gewesen in unseren Stellungnahmen, weil wir den Eindruck hatten, die Regierung hat es insgesamt nicht schlecht gemacht. Sie hat immer ein bisschen abgewägt zwischen den gesundheitlichen Sachen, den wirtschaftlichen Sachen. Ich war relativ zufrieden gewesen, das kann man bis heute noch sagen. Es ist jetzt auch nicht wieder gerade umgekehrt, wie Omikron, wo mildere Verläufe hat, halt höhere Fallzahlen sind. Sie sind auch nicht gerade wieder reingeschossen. Das habe ich gut gefunden, dass sie das mal zurückgehalten haben, angeschaut, weil es gibt einfach verschiedene Interessen. Aber wichtig ist natürlich schon, und das gibt einen Unterschied zu dir, oder? Also, wir haben vom ersten Kommunik immer gesagt, die Impfung ist die einzige Möglichkeit, die uns hilft, einigermaßen daraus rauszukommen. Und da stehe ich immer noch dazu. Die Impfung führt dazu, dass es weniger starke Verläufe gibt jetzt bei Delta. Es ist auch so bei Omikron auch wieder, dass es weniger intensive Fälle gibt. Sogar
aber das kannst du jetzt bei den Kindern eigentlich nicht sagen. Bei einem 5-jährigen Kind, das ist praktisch so dermaßen selten, dass das überhaupt ins Spital kommt. Und schwerere Symptome.
Bis jetzt ja, oder? Aber wir wissen, dass Mutationen eben plötzlich zu anderen Situationen führen und wir wissen nicht, wo das hergeht. Also wenn etwas gleich ist geblieben in dieser Pandemie, ist ja, dass sich das Wissen immer wieder hat verändert. Also wird immer viele Aussagen gemacht, also vom Bundespräsidenten über den Bundesrat, über viele Parlamentarier, wo sie später müssen sagen, ja, es ist doch anders und so. Aber das müssen wir zugeben. Mhm. Es ist eine Entwicklung, es ist und bleibt eine Entwicklung. Aber was sicher ist, ist, dass die Impfung ein sehr, sehr wichtiges, Element ist.
Meine Frage haben beide nicht beantwortet.
Doch,
das Ende. Was braucht es für Parameter, dass man kann sagen, es ist vorbei?
Also das können wir nicht in der Schweiz festlegen. Die Pandemie ist eine weltweite Infektionskrankheit, die überall stattfindet. Wir haben das jetzt gesehen, kommt Omikron, kommt aus Südafrika. Ja, das ist mal, es gibt mal so einen
Grundsatzdefinition. Im Alleingang.
Ja, es ist mir ein bisschen gleich, wer es definiert. Aber wir können nicht für uns sagen, in der Schweiz ist es jetzt beendet. Oder?
Mir ist aber nicht gleich.
Ja, aber du kannst doch nicht
verstehen. Ja, was
also, oder? Das Problem ist doch, wenn du, ich sage dem Wenn-Dann-Logik, oder? Also wenn gewisse Zahlen irgendwie mit irgendwelchen Daten übereinstimmen, dann bist du wieder frei. Deine Frage ist ja ganz einfach, wenn sind wir wieder frei, oder? Und jetzt haben wir es gehört, das sind globale Zahlen, die irgendwie stimmen oder irgendwelche Definitionen von irgendeiner WHO. Dann sind wir wieder frei. Und ich habe einfach das Gefühl, man hat da eigentlich die Idee von der Grundrechte sozusagen
wo man mir einfach nur wegnehmen mit sehr, sehr, sehr guten Gründen, oder? Die hat man jetzt wie austauscht gegen die Idee, man braucht zuerst gewisse Koordinaten.
Aber sag schnell, wie das Grundrecht von dir
ist. Also die Idee ist jetzt die, wenn das Leben gemäss WHO nicht mehr gefährlich ist, dann dürfen alle wieder frei sein. Das ist jetzt die neue Idee, oder? Und vorher war die Idee gewesen, der Mensch ist grundsätzlich frei und hat das Recht auf alles, außer der ist wirklich gefährlich und wir haben es bewiesen, dass er gefährlich ist. Jetzt müssen sie überhaupt nicht beweisen. Jetzt gehen wir mal auf das
Grundrecht. Das hat einen interessanten Einwand gemacht, oder?
Ja. Und gleich noch ein Beispiel. Aber Skandinavien, Norwegen, Dänemark, die haben bis vor kurzem haben die alle Massnahmen aufgehoben, alle Massnahmen, weil die so eine höhere Impfrate hatten. Und darum haben sie es sich leisten. Also die sind Grundrecht, alle Grundrechte wieder zurückgekommen. Ja. Jetzt ist eine andere Variante genommen und das ist ja das Problem. Genau. Wenn eine andere Variante kommt, jetzt müssen sie auch wieder Massnahmen
ergreifen. Ja, ich würde dich etwas fragen.
Ja. Das mit den Grundrechten und mit der Freiheit ist ja eine ganz heisse Diskussion. Und da kann man auf zwei Seiten sein. Entweder sagt, das sind sehr, 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 sehr wichtige Werte. Das sind Verfassungswerte. Ja, oder man kann sagen, hey, aber Entschuldigung, wir haben jetzt eine außerordentliche Situation, so etwas haben wir noch nie gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das stimmt.
Und die Leute, die jetzt dermaßen den Freiheitsbegriff so hoch hängen, wie sie zum Beispiel in gewissen Situationen eine Maske anziehen, die sind ein bisschen wohlstandsverwöhnt.
Nein, das ist falsch. Wir haben schon viel schlimmere Grippe-Epidemien gehabt seit den 50er Jahren. Das stimmt schon, mal das stimmt nicht. Wir haben schon viel mehr Tote gehabt. Schon viel mehr
aber nicht seit den 50er Jahren. Wir die spanische Grippe gehabt, Anfang des Jahrhunderts. Aber nicht seit den 50er Jahren.
1969, Hongkong-Flu, war viel schlimmer gewesen. Also, kann man gerade googlen. Wenn wir jetzt da nicht über Zahlen streiten. Schon mal die Behauptung stimmt nicht. Zweitens, wenn jemand mir sagt, das ist Wohlstandsverwahrlosung, wenn ich sage, Grundrechte sind wichtiger als Sicherheit, dann ist er auf der Seite von der Sicherheit. Und es gibt einen berühmten Satz, wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, verliert am Schluss beides. Wer hat er gesagt? Der Abraham Lincoln. Wer Sicherheit eintauscht für Freiheit, also wer Freiheit mit Sicherheit ersetzt, verliert am Schluss beides.
Und wenn man da hört, ist die Politik... Nur ein letzter Satz.
Also die Schweiz ist liberal.
Ja, also wir haben ja nicht einmal einen Lockdown gehabt.
Das ist ja nicht mein Argument. Mein Argument ist ganz einfach, wenn Politiker sagen, wir sind sicherer, wenn wir jetzt ein bisschen auf Freiheit verzichten, gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil erstens, sie können keine Sicherheit herstellen. Nicht einmal das können sie. Die Impfung bringt null Sicherheit. Wenn ich geimpft bin, heisst das nicht, dass ich niemand anstecke. Und das heisst nicht, dass ich nicht angesteckt werde. Was mein Arzt mir gesagt hat, darum habe ich mich impfen lassen, ist, die Wahrscheinlichkeit, nur die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf hast, ist geringer. Ja. Aber es ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Also das heisst, eine Sicherheit ist sowieso eine Illusion. Und jetzt für die Illusion von Sicherheit soll ich alle meine Grundrechte einfach abgeben und dann mir noch sagen, ich bin wohlstandsverwahrlos, wenn ich darauf beharre, dass die Freiheit vielleicht
das ist einfach.
Das ist eine absurde Diskussion in einer Schräglage. Bringst fast nicht mehr ins liberale Lot. Fast nicht
mehr. Für mich verwechselst du Eigensinn mit Gemeinsinn. Ich finde...
Wir reden von Freiheit.
Nein, aber Freiheit ist nicht einfach nur Egoismus.
Nein, ihr redet von den Grundrechten.
Ja, aber
Grundrechte sind nicht Egoismus. Ich muss darauf verstehen. Ihr redet nicht von Egoismus, sondern ihr redet von den Grundrechten. Als Politiker muss man unterscheiden zwischen Grundrecht und Eigensinn.
Oder? Aber sag mir schnell, was ist für ein Grundrecht von dir jetzt tangiert im Moment hier in diesem Land?
Also, mich nicht müssen auszuweisen. In der Schweiz gibt es keine Pflicht, mich auszuweisen. Ich muss bei jedem Schritt, den ich mache, in ein Restaurant, in ein Kino, muss ich einen Ausweis zeigen und zeigen, dass ich der bin, wo ich bin.
Die Argumentation, dass es keine Freiheit gibt.
Entschuldigung.
Es ist eine Freiheit vom Bürger, dass der Staat nicht muss wissen, wo ich bin.
Sicher, weiß es auch nicht. Es wird nicht nachher
sicher schon. Es gibt keine Pflicht. Es gibt keine Ausweispflicht in der Schweiz.
Die machen das gar keine Angst.
Natürlich ist das nicht
mehr
lieber. Das ist ein massiver Eingriff.
Vom gläsernen Bürger.
Entschuldigung, darf ich noch eine Einschränkung, die massiv ist. Nur kurz, aus juristischer Sicht. Es gibt eine Beweislastumkehr in dem Land. Habt ihr das nicht gemerkt? Früher hat der Staat mir beweisen, dass ich gefährlich bin, um mir etwas wegzunehmen. Jetzt muss ich beweisen, dass ich nicht gefährlich bin.
Es geht gar nicht darum, ob du gefährlich bist.
Es ist
ja nicht so, dass du wegen dem nicht gefährlich bist, oder so, sondern du bist einfach geschützter als andere.
Das stimmt nicht.
Doch, das bist du. Es ist schon statistisch erwiesen, gerade bei den ersten Varianten, dass du zum Beispiel, wenn du geimpft bist, weniger stark andere hast.
Legitimiert doch nicht den Eingriff. Legitimiert
doch nicht den Eingriff.
der Eingriff ist einfach so, dass er verkraftbar ist und insgesamt mir mehr Freiheit bringt. Das ist absolut klar. Sonst kann ich ja gar nicht ins Restaurant gehen, ins Kino gehen oder ich kann mich auch gar nicht mit vielen Leuten austauschen, weil das nicht möglich ist, weil man einfach objektiverweise muss sagen, es ist gefährlich oder gefährlicher, wenn man das macht, ohne dass man halt jetzt die Impfung hat. Und das finde ich, das ist eine Vermischung von...
Also Menschen, die geimpft sind, dürfen nur jeder frei sein. Verstehe ich die richtig? Dass wir uns jetzt richtig verstehen,
nein,
das
nein,
das sagen wir doch gar nicht.
Nein, also überhaupt
nicht. Es ist nicht klar, dass auf das rauskommt.
Nein,
das
nur wir, Geimpfte dürfen frei. In der Schweiz haben wir ja keine Impfpflicht. Das ist wichtig zu wissen. In der Schweiz haben wir keine Impfpflicht.
Ja.
Nein, haben wir nicht. Aber da muss man sich gleich bewusst sein. Also in einer Pandemiesituation, man hat die Freiheit, um sich impfen zu lassen oder nicht. Aber man muss dann aufpassen, dass man nicht die anderen Freiheiten einschränkt.
Nein, jetzt will man doch schon beim Gurtobligatorium so
sein. Entschuldigung,
ich habe viele gesehen, das ist ein Eingriff in meine Freiheit, die mich nicht müssen angurten und so. Das ist doch ein
Kind. Ich habe mein Zertifikat, ich gebe dir kein Problem mit dem. Ich glaube auch daran, dass es wirkt. Aber wir haben einen Großteil in dem Land, die ausgeschlossen sind vom ganzen sozialen Leben, weil sie sich nicht impfen lassen. Und er sagt mir, das ist in Ordnung. Das habe ich jetzt richtig verstanden an dem Tisch.
Das ist nicht, das darf nicht ein dauerhafter Zustand sein.
Aber es ist in Ordnung.
Es ist vorübergehend akzeptiert.
Da würde jetzt einfach hören von zwei Politikern an dem Tisch. GLP und EVP sagen, das ist in Ordnung, wenn 30% der Menschen vom sozialen Leben ausgeschlossen werden, nur weil sie sich
nicht impfen. Aber wenn wir eine Abstimmung über die Pandemie würden machen, dann nachher würde 100% sich gegen die Pandemie entscheiden. Das ist klar, niemand will die Pandemie. Niemand will die Massnahmen.
Sind die einverstanden?
Darf ich einmal ausreden?
Jawohl, Entschuldigung.
Genau. Niemand möchte die Massnahmen. Und auch wir nicht.
Nein,
also wenn wir, auch ein Herr Berset will das nicht. Das sieht man jedem an. Also wir haben alle zusammen die Nase voll von dieser Pandemie. Ich habe gerade heute mit ein paar geredet und alle sagen das Gleiche. Und das geht so. Wir versuchen, die Pandemie irgendwie zu bewältigen. Mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und wir wissen einfach auch nicht alles. Und von dem her gibt es halt jetzt gewisse Differenzierungen, gewisse Einschränkungen. Und von dem her, in dieser Situation, wo wir drin sind, das hat Jürgen Grossen auch gesagt, akzeptiere ich das so, wie es ist.
Vorschlag. Es ist total intensiv. Also wir kommen da irgendwie nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen zum dritten Thema, aber wir können ja das sehr gerne wiederholen in ein paar Wochen. Die EU wird, das fällt mir jetzt gerade schwer, es ist wirklich eine wichtige und extrem viel geführte Diskussion, überall, in jedem Freundeskreis. Ich erlebe das persönlich auch. Aber wir wechseln ein drittes interessantes Thema. Die EU, und das ist wirklich noch interessant, hat jetzt die neue Kommission in Brüssel gesagt, eigentlich müssen wir Atomkraft und vielleicht sogar Gasenergie in gewissen Situationen unter gewissen Bedingungen wegen dem Klimawandel als nachhaltig, im Sinne von, das ist etwas, was uns hilft, gegen den CO2-Ausstoß, müssen wir als nachhaltig taxieren. Das hat für extrem viel Empörung gesorgt in gewissen Ländern, nicht überall. Auf den ersten Moment kann man sagen, es klingt absurd. Grün-liberale Partei, Energiefachmann, klingt es absurd für dich?
Ja, es klingt sicher nicht gerade sehr positiv, ist ja nicht sehr, also in dieser Abkürzung, wie es da dargestellt ist, natürlich nicht brauchbar. So. Aber es ist klar, man muss ehrlich sein, Atomkraft ist so, dass sie nicht CO2-intensiv ist, sehr CO2-arm, die Technologie, aber sie hat natürlich andere Risiken und in dem Sinne kann man sie nicht als grün taxieren, weil sie halt einfach Abfall generieren für 1000 Generationen. Wir reden von 1000 Generationen. 20'000 Jahre ist die Halbwertszeit von hochradioaktiven Abfall. 1000 Generationen müssen zu dem schauen. Wir wissen heute, dass wir es nicht können, dauerhaft versorgen können, unrückholbar. Und das ist einfach sehr eine teure Geschichte, wenn man das so einpreisen würde. Kommt dazu, dass bei Atomkraft in Europa, glaube ich, nie jemand zu sehen ist, der behauptet oder wo kann beweisen kann, dass man eigenwirtschaftlich Atomkraftwerk heute noch mit dieser alten Technologie, es gibt ja noch keine neueren, wirklich guten, könnte betreiben. Und von dem her ist das von mir aus gesehen ein totes Ross, so sie da draufsetzen, das glaube ich nicht, dass das noch kommt. Es kann sein, dass es auf der Welt noch Orte gibt, um das macht. Aber darf ich zum Gas auch noch schnell etwas sagen, weil das ja auch noch im Raum ist. Beim Gas ist es ein bisschen differenzierter anzuschauen. Das Gas ist, wenn das Erdgas ist, dann ist natürlich das nicht gut, dann ist das CO2-intensiv. Aber jetzt ist es so, dass es immer mehr Biogasanteile im Gasnetz hat.
Sehr wenig.
Ja, aber immer mehr steigend. Und es gibt eine sehr vielversprechende Technologie, die heisst Power-to-X oder Power-to-Gas, also wo man aus überschüssigem Solar- oder Wasserstrom aus dem Sommer kann, und das CTA hier in Zürich hat das entwickelt, das Verfahren, kann synthetische Gas oder auch Wasserstoff oder eben auch synthetische Treibstoff herstellen. Aber eben auch Gas. Und es ist machbar, ich habe das nachgerechnet, die ganze Schweiz eigenversorgt mit Energie zu versorgen, auch wenn wir die Elektromobilität machen, wenn wir die Wärmepumpen machen, anstelle von Ölheizungen, schaffen wir das, wenn wir die Überschüsse aus dem Sommer mit diesem Power-to-X-Verfahren in Gas einlagern. Und dann haben wir erneuerbare Gas. Und wegen dem kann man nicht einfach sagen, Gaskraftwerke sind schlecht, weil die Gaskraftwerke, wenn man die nachher im Winter nutzt, um zeitgleich Wärme und Strom zu machen, und das ist ein Prozess, der viel effektiver ist, als wenn man nur Wärme oder nur Strom hat, dann ist das eigentlich eine sinnvolle Geschichte. Darum sage ich, als Übergangstechnologie kann ich mir vorstellen, dass man die Gaskraftwerke macht und mit einer gewissen Zeit lang auch noch mit einem Anteil Erdgas laufen lässt. Das ist insgesamt besser unter dem Strich.
Ich weiss nicht, wie fit du auf den Energiethemen bist, aber das ist ja auch eine politische Frage. Wir haben in der Schweiz einen Entscheid, einen Volksentscheid, basierend auf der Energiewende von der Doris Leuthard, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Ja. Und jetzt kommt EU und sagt, du, das ist eigentlich falsch, weil wir brauchen die eigentlich wegen der Klimaziele.
Ja, ja. Nein, es ist, also ich bin fasziniert von dieser Technologie, würde gerne mehr erfahren darüber. Ich bin total Fan von Technologie und Innovation. Gerade in dieser Frage, auch in Israel übrigens, gibt es ähnliche. Das ist faszinierend. Wir können später darüber reden. Ja. Für mich ist das Wichtigste ist eigentlich, dass man kann sagen, man hat eine Politik, die Versorgungssicherheit sicherstellt und gleichzeitig, die sozial ist. Mir scheint viel grüne Politik, ich meine jetzt nicht dich jetzt, sondern auch in Deutschland zum Teil früher gelaufen ist auch, das sind so erneuerbare Geschichten, wo dann die Energie sozusagen abnimmt vom zuständigen Volumen, du hast weniger Energie zur Verfügung und dann wird es teurer. Und dann ist es asozial. Weil die am meisten müssen zahlen, oder? Sind nämlich die wenig Einkommen haben, die beim Aldi einkaufen, oder? Das sind die, die auch Energie brauchen. Und der Energiehaushalt steigt. Es braucht immer mehr Energie. Wenn wir immer mehr Leute im Land haben, brauchen wir mehr Energie. Also es muss sozial sein und es muss sozusagen sicherheitsmäßig abgesichert sein. Wir müssen genug haben. Und wir müssen genug günstigen Strom haben, dass auch alle Strom brauchen können. Und wenn ich daneben gefunden habe, die letzten Jahre, ist einfach, dass es eine asoziale grüne Politik war, die so für Akademiker, Großstädter gemachte, erneuerbare Biohof-Fantasien. Da kann man sich dann schon leisten, wenn man genug Einkommen hat. Aber wenn normale Leute, die irgendwie einen kleinen Lohn haben, müssen Strom auch können sich leisten. Und darum bin ich eigentlich nicht überrascht jetzt über die EU, weil die haben jetzt gemerkt, wir brauchen Sicherheit und wir brauchen relativ günstigen Strom, weil wir haben mehr Leute. Jetzt brauchen wir irgendwo einen Kundentestor. Okay. Man will nicht einkaufen auswärts. Man will nicht auf Russland einkaufen oder woher auch immer. Wir wollen selber haben. Also Atom. Die Franzosen haben schon lange angefangen, neue Atomkraftwerke zu bauen. Ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Fachmann, oder? Aber es leuchtet mir ein. Du brauchst mehr Strom und er muss zahlbar sein. Es leuchtet ein. Ich hoffe jetzt einfach auf die Innovationskraft, oder?
Aber das
geniale.
Ich bin gerne Lilian.
Ja. Danke. Eigentlich ist es ein fauler Kompromiss, muss man sagen. Es ist Deutschland, wo die Gaskraftwerke, Italien oder Frankreich vor allem, die wollen natürlich auch Atomkraftwerke. Und es sind mehrere Länder im Spiel. Irgendwo muss man sich einigen und darum hat man sich jetzt auf den Kompromiss geeinigt, eben eine Art fauler Kompromiss.
Also es ist gar nicht so technologisch, wie man das jetzt viel kennt, wahrnehmen. Wie so hochstehen, wie wir das da diskutieren.
Also Ziel ist eigentlich der CO2-Ausstoß immens abzusetzen. Das muss Ziel sein, sondern ist aber auch, dass wir keine Stromlücke haben. Und von dieser Herausforderung stehen es natürlich auch die EU. Also so einfach ist es nicht. Und wir haben natürlich mit dem CO2-Gesetz auch nicht einfach nur ein paar Beispiele abgeleitet. Und das leitet jetzt die EU natürlich auch mit dieser Vorlage nicht da. Schlussendlich sind es die Länder, die entscheiden, was sie werden machen, welche Technologie sie setzen wollen. Ich schaue es jetzt noch nicht als allzu schlimm an. Eigentlich geht es mit dieser Vorlage darum, Investoren, private Investoren zu finden in die neuen Energieformen. Oder
das ist eine Taxonomie, oder?
Genau, eine Taxonomie.
Ja, genau.
Und schlussendlich hoffe ich, dass wir eben dann hoffentlich nicht in die Atomenergie dann die Investoren finden, sondern in die Windenergie und Solarenergie. Also auf die kommt es dann schlussendlich drauf an und nicht auf das Papier.
Ich möchte noch etwas wundern wegen dem G in der GLP. Ihr seid ja ursprünglich ein Teil von der Grünen Partei gewesen und die Grünen haben seit 40 Jahren ihre Existenzberechtigung quasi durch den Kampf gegen Atomenergie. Das ist aber nicht mehr die gleiche Atomenergie, wie es damals war. Das heisst, da passiert relativ viel in der Forschung. Und du bist ja nicht eben nicht mehr bei den Grünen, sondern bei der GLP. trotzdem die Frage, ist es nicht quasi fast wie, ich könnte gar nicht anders als sagen, nein, das ist nach wie vor des Teufels, das wollen wir nicht.
Also ich kann dir einfach sagen, als ich Geld bekommen bin ich in die Energiegruppe gegangen, ist 2008 habe ich angefangen. Dann habe ich als erstes den Gross Martin Bäumle getroffen und in der Leitlinie ist gestanden, dass man dort aussteigt aus der Atomenergie so rasch wie irgendwie möglich. Oder? Und ich habe dann schon angefangen zu rechnen, weil ich wirklich ein Fachmann bin auf dem, der gesagt
hat, du bist ja vorsichtig, hast du
mich. Ja, genau, ich bin Elektroplaner und beschäftige mich schon lange mit dieser Versorgung oder, von der Schweiz. Und auch dann in der Energiefachgruppe bewirkt, dass man bei der GLP neu in der Leitlinie schreibt, dass man dort aussteigt, aber schrittweise. Weil man sieht, das kannst du nicht einfach wie die Grünen, dass immer gefordert, dass der Schalter dreht, sonst gibt es eine Katastrophe, das kommt nicht gut. Und wir haben uns auch immer klar dafür ausgesprochen, dass man jetzt das zwar befürwortet bei der Energiestrategie, den Ausstieg, aber dass man auch die Forschung weiterführt. Unbedingt.
Das ist jetzt aber eben in dem Beschluss, den wir jetzt eigentlich haben, wo wir darüber abgestimmt haben, ist es eine Art ein Technologieverbot, dass man eben...
Du kannst einfach nicht mehr mit dieser Technologie machen, die es heute gibt. Oder? Also beziehungsweise die, die man heute installiert hat. So muss man sagen. Wenn etwas Neues kommt, wo man unbedingt forschen dran soll, dann sind wir offen, das anzuschauen. Einfach, ich mache ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei Gentechnologie, beim Moratorium, das man immer hatte, haben wir neu jetzt auch gesagt, CRISPR-Cas-Methode, die ein Teil ist von der Gentechnologie, die lassen wir zu. Weil das ist für uns, das ist ein Technologieschritt, den man machen kann. Das sollte man jetzt anfangen, reingehen. Wir sollten dort verstärkt forschen und auch erste
Fälle. Das sind wir noch nie gedacht.
Ich weiss es, ja. Der Ständerat hat jetzt das sogar auf uns eingeschränkt. Also erstaunlich, wir sind im Nationalrat hochgradig unterlegen. Aber ich wollte ein Beispiel machen, das ist eigentlich auch bei der Energie so. Nur ganz kurz noch. Du hast gesagt, bezahlbare Energie, das ist wichtig. Oder wichtig, musst du mal anschauen, der Strom heute kostet weniger als vor 50 Jahren. Also Strom ist extrem günstig. Extrem günstig. Und das kann man sich sicher leisten, selbst wenn der noch ein paar Prozent teurer wird. Und das wird er vielleicht, das kann sein, durch die Dezentralisierung. Also das heißt, wenn wir alles mit Photovoltaik machen, und das ist ganz klar meine Strategie. Photovoltaik hat viermal so viel Potenzial, wie heute die AKW produzieren. Wenn wir die Gebäude belegen mit Photovoltaik, das, was sich eignet, haben wir viermal mehr Stromproduktion. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass das natürlich Tag, Nacht noch etwas braucht. Also, Nacht scheint ja die Sonne nicht. Also, wir brauchen ja noch Batterien von den Elektroautos, um das auszugleichen und so weiter. Und es braucht die Winterproblematik. Im Winter haben wir natürlich zu wenig Photovoltaik. Und darum ist die Power-to-Gas-Geschichte, also die Umwandlung, sehr eine interessante Sache, um das zu lösen.
Ich schlage vor, dass wir langsam zum Schluss kommen. Und wenn du nicht mehr willst, widersprechen oder so, dann ist das schon der Schluss. Oder die Lilian? Weil diese Diskussion ist jetzt eine, die gerade am Entstehen ist, die können wir auch jetzt beobachten. Und danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Sehr eine interessante, sehr eine intensive Diskussion gewesen zum Teil. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das interessant war. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jürg Grossen, Lilian Studer und Giuseppe Grazia. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Schönen Abend, ade miteinander.